Nun müssen wir ja in einem halben Jahr gehen, meine Familie und ich. Bis dahin habe ich noch ein bisschen die Gelegenheit, euch etwas vom Fußball zu erzählen. Danach braucht ihr das ja auch dann wahrscheinlich nicht mehr euch anhören. Es gibt beim Fußball sogenannte Talentsichter. Vielleicht schon mal jemand gehört. Die gucken sich Fußballspieler an, junge Fußballspieler, um zu sehen, ich sage es jetzt mal so unverblümt, man würde ja offiziell sagen, um zu gucken, wie gut die sind. Diese Talentsichter wollen eigentlich sehen, ob man mit denen nicht Geld verdienen kann. Denn wenn die dann später gut werden, verdient man eine Menge Geld. Das können aber Millionen sein. Insofern ist das Interesse dieser Talentsichter sehr eingeschränkt. Der Fußballer denkt aber natürlich zunächst, es geht um ihn als Person. Das erleben auch immer mal wieder welche. Gerade sind auch bei mir wieder welche zurückgekommen, die entdeckt haben, das ist ja doch nicht überall in hochspielenden Vereinen so gut, wie ich dachte. Nein, das stimmt. Wenn man da so ein Talent sichten will, also sich so Fußballer, in diesem Fall ja einfach Sportler anguckt, dann guckt man darauf, was die können. Und wenn das besonders hervorsticht, wird man darauf aufmerksam. Der Rest der Masse von den 22 oder vielleicht sogar in einem Spiel 30 Leuten, die im Laufe der Zeit eingewechselt werden, der Rest interessiert überhaupt nicht. So kommen sich ja viele Menschen vor. Ich habe nichts, womit ich hervorsteche. Also bin ich unbedeutend. Mich hat das tatsächlich als junger Mensch bewegt. Nicht beim Sport, sondern generell. Würde es überhaupt jemand merken, wenn ich nicht da bin? Meine Eltern habe ich natürlich schön ausgeblendet, das ist ja selbstverständlich. Die haben mich geliebt, davon bin ich fest überzeugt. Aber das kann man ja irgendwie so, es ist ja auch wesentlich, aber das kann man ja runterfallen lassen. Welche Bedeutung habe ich eigentlich? Oder denken wir mal an diese Sklaven jetzt, wo wir beim Thema Fußball gerade waren, in Katar. Ja, noch vor Wochen waren die in aller Munde. Wen interessieren sie jetzt noch? Jetzt kann man damit keine öffentliche Aufmerksamkeit mehr erregen, dass man über sie spricht. Also sind sie schon wieder unbedeutend. Vielleicht ging es weniger um die Sklaven, als darum, dass ich da eine politische Einstellung mit deutlich machen kann, für die man mich später wählt. Könnte sein. Wir missbrauchen Menschen als Menschen. Ganz anders eine Erfahrung, die mir eine junge Frau erzählte, die ich selber zwar so gemeint, aber bis dahin noch gar nicht so eingestuft hatte. Diese junge Frau ist zwischenzeitlich an Magersucht erkrankt, inzwischen auf einem sehr, sehr guten Weg. Ist auch wieder Mitarbeiterin bei unseren überregionalen Freizeiten. Ich kann das hier so sagen, weil sie wahrscheinlich niemand kennt, außer meine Frau. Und diese junge Frau war in der Gemeinschaft, wo wir vorher waren, als Jugendliche. Und ich habe das, in meinem Leben versuche ich immer Dinge, die gut sind, zu behalten und andere kennenzulernen, die vielleicht besser sind, Dinge, die ich so machen kann. Und ich habe das so beibehalten, dass ich manchmal Menschen anfeuere. Versteht ja gar nicht jeder, Sportler verstehen das sofort, aber ich mache das dann manchmal so. Und rufe ich einfach den Namen ein paar Mal. Erst gucken die sich um und dann merken sie, ich rufe den noch ein zweites und ein drittes und ein viertes Mal. Und dann wundern sie sich oder sie kennen das und merken, ich will ihnen deutlich machen, Mensch, ich habe dich gesehen, du bist mir wichtig. Tatsächlich hat mir diese junge Frau vor wenigen Jahren erzählt, dass sie das zutiefst bewegt hat. Ich kam mir immer so gesehen vor, sagt sie. Und ich dachte, ich wusste gar nicht, dass das auch noch funktioniert. Seltsam. Habe euch auch schon angefeuert, ne? Genau, ja. Aber manche können damit gar nicht umgehen. Genau. Das ist eine Frage der Kommunikation. Aber die heutige Jahreslosung stammt aus dem Mund einer völlig unbedeutenden Frau, die in ihrem Leben wahrscheinlich bis dahin nie jemand angefeuert hat. Von der man dachte, die hat auch nie jemand gesehen. Sie spielt auch in der Bibel keine große Rolle. Doch, aber sie taucht nicht viel auf. Sie taucht erst da auf, wo dieses Geschehen berichtet wird. Und wo sie dann dem lebendigen Gott einen Namen gibt, aufgrund des Erlebnisses, das sie mit ihm hat. Du bist ein Gott, der mich sieht. Die Predigt habe ich deshalb überschrieben mit dem Titel Der Gott, der dich sieht. Der Gott, der dich sieht. Wörtlich heißt dieser Satz, du bist ein Gott, der mich sieht, der dieses Jahresmotto ist. Ganz kurz sind nur drei Worte im Hebräischen, weil man im Hebräischen gar nicht alles so ausführt. Du, Gott, sehend mich. Drei Worte. Das Personalpronomen, in dem Fall mich, ist am Verb dran geklebt. Deswegen ist das Lesen auch nicht so ganz einfach im Hebräischen. Aber du, Gott, sehend mich. Drei Worte. Das ist ein Partizip, dieses Verb, das sehend mich. Deswegen kann man gut übersetzen, du bist ein mich sehender Gott. Oder eben, wenn man es jetzt griffig formulieren will, du bist ein Gott, der mich sieht. Wie es dann auch nach der Luther-Übersetzung heißt. Gott ist also ein echter Hingucker. Der guckt ganz genau hin, sagt sie. Wie kommt sie darauf? Ja, das fängt an mit einem Tiefschlag in der Weltgeschichte und in der Heilsgeschichte, die Gott mit uns Menschen schreibt. Da wird nämlich berichtet von dem berühmten Abraham und seiner Frau. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Punkt. Dabei hatte Gott 10 Jahre vorher versprochen, du wirst Nachkommen haben wie die Sterne am Himmel. Aber nichts passierte. Nun kommen die beiden auf die Idee, naja, es gibt ja bei uns diesen Brauch, wir haben ja so Sklavinnen hier, Mägde, war eben damals so, Mensch, wenn du die als Nebenfrau nimmst, meine Magd, und mit der ein Kind zeugst, dann gilt das doch als dein Kind. Vielleicht will Gott das ja auf diese Weise machen, dass du ein Kind kriegst. Ich kann keine Kinder kriegen. Gott wird sich ja wohl nicht versprochen haben, also will er das vielleicht, dass wir so mithelfen dabei. Ja, und dann machen die das und das musste die Hagar einfach über sich ergehen lassen. Wir wissen nicht, ob sie das gefreut hat oder nicht. Sie hat ja nicht alles so empfunden wie wir heute in unserer Zeit. Das war nicht alles so eine Zurücksetzung, aber natürlich so eine Magd, so eine Sklavin sein, war sicherlich kein Vergnügen. Und jetzt schläft Abraham mit ihr und die wird schwanger. Und plötzlich sieht sie sich in einem ganz anderen Licht, hat einen ganz anderen Wert. Ihre Herrin kann kein Kind bekommen und das bedeutet im Orient den eigentlichen Wert. Ja, und sie bekommt jetzt ein Kind. Jetzt überhebt die sich über ihre Herrin. Wörtlich steht dort, ihre Herrin wurde in ihren Augen leicht. Hat also weniger Gewicht. Ja, das ist Hebräisch ist eine schöne bildhafte Sprache. Die Ehre drückt man mit dem Gewicht aus. Und jetzt wird der Herrin irgendwie deutlich, die Sarah guckt auf mich herab. Das lässt sich natürlich nicht gefallen. Man kann das alles nachlesen im 1. Buch Mose, Kapitel 16. Ist eine seltsame, aber sehr spannende Geschichte, finde ich. Und es kommt dazu, dass jetzt die Sarah ihre Magd das aber spüren lässt. Ob sie durch Schikane, Aufgaben oder wie auch immer, durch ihr allgemeines Verhalten jetzt Druck auf sie ausübt. Jedenfalls wird das der Hagar zu viel und sie haut ab. Sie flieht in die Wüste. Das wirkt recht ziellos. Wer flieht denn in die Wüste? Ich sag mal, wie doof muss man sein? Aber manchmal ist uns ja in unserem Leben die Hauptsache weg. Hauptsache nicht mehr hier. Und so macht Hagar das. Es ist eigentlich völlig aussichtslos. In der Wüste kann man nicht leben. Und sie findet sich da in so einer Wasserquelle ein, auf dem Weg nach Ägypten. Die kommt nämlich eigentlich aus Ägypten, diese Sklavin. Sie wollte wohl nach Hause. Den Weg muss man aber erstmal schaffen. Als Schwangere. Und an diesem Wasserquelle hat sie eine Begegnung mit einem Engel Gottes. Der fand sie dort, lesen wir. Das heißt, wenn da steht, und der Engel Gottes fand sie bei dieser Wasserquelle, der muss sie wohl gesucht haben. Also, der muss es darauf abgesehen haben, sie zu treffen. Diese Frau hat eigentlich
in der ganzen Geschichte, die Gott mit diesen Menschen schreibt, ich meine, Abraham hat sich ja auch nicht mit Ruhm bekleckert, das sind ja keine Helden, von denen wir da lesen, aber wir tun ja immer so, aber in dieser Geschichte von Glaubenshelden hat die eigentlich gar nichts zu suchen. Seine Ägypterin hat also mit dem Volk Israel auch nichts zu tun und völlig unbedeutend. Aber Gott sucht sie auf. Das ist eine der Dinge, die mich an diesem Bericht so bewegen. Du würdest ja vielleicht auch nicht sagen, dass du ein entscheidendes Puzzleteil der Weltgeschichte bist. Das waren ihre Herren tatsächlich. Die waren entscheidende Puzzleteile der Geschichte, die Gott mit uns Menschen schreibt. Diese Frau allerdings nicht. Ich habe das mal in einem Gespräch mit Gott tatsächlich von ihm so gehört. Lerne unbedeutend zu sein. Da war für mich weniger die Aussage drin, du bist unbedeutend, die ich in einer gewissen Hinsicht von ihm nie hören würde, aber was die menschliche Erscheinung angeht, bin ich recht unbedeutend. Was die Geschichte angeht, die irgendwer mal später auf mich zurückführen wird, bin ich unbedeutend. Lerne damit umzugehen, hat er mir damals mal gesagt. Man träumt ja immer von was anderem. Schon als Jugendlicher habe ich schon davon geträumt, irgendein Popstar oder so zu werden, groß rauszukommen, als ob man dann mehr vom Leben hätte. Manchmal, bei manchen Berichten erscheint es mir, als ob die weniger vom Leben haben dann. Aber na gut, man will das ja so gerne. Nein, lerne unbedeutend zu sein. Diese Frau war unbedeutend, aber Gott begegnet ihr. Und er fragt sie, Hagar, wo kommst du her und wo willst du hin? Es ist wieder mal so ein Fall, wo wir Gott am liebsten auf die Sprünge helfen würden. Mensch, das weiß doch jedes Kind, wo die herkommt. Du siehst das doch alles. Und wo die hin will. Es ist doch völlig klar. Du brauchst die doch nicht fragen. Doch Gott fragt dich immer persönlich. Es gibt so manche Frage in der Bibel, von der wir denken, hä, was soll die denn? Aber der Mensch weiß sich von Gott angesprochen und gemeint. Und er ist gefragt, wo kommst du her? Die Influencer heute hätten gesagt, ich mach gerade einen Ausflug. Bisschen Sonne tanken, braun werden, kleines Selfie machen, zack, und schon ist alles ja, aber der weiß das ja alles. So ist das in unserem Leben. Es mag uns schrecklich vorkommen, aber wir müssen Gott ja nichts vormachen, weil wir ihm auch gar nichts vormachen können. Und weil es auch nicht nötig ist, davon mal abgesehen. Aber diese Frau sagt gleich ehrlich, dass sie geflohen ist von ihrer Herrin. Sie bekennt das Unrecht. Sie war eigentlich vogelfrei jetzt. Jeder hätte mit ihr machen können, was er will. Das ist eine entflohene Sklavin. Man kann das jetzt moralisch alles anfragen nach heutigen Maßstäben. Dass Gott auch keine Sklaverei will, glaube ich auch und so weiter. Aber wir sind in den Verhältnissen von damals erstmal drin. Gott schreibt Geschichte mit uns Menschen, wie wir Menschen Geschichten schreiben. Und da ist sie eine entflohene Sklavin. Rechtlos, herrenlos in diesem Fall. Und das bekennt sie jetzt. Das kostete schon was. Sie sagt nicht, wo sie hin will. Sie kommt nur bis dahin, dass sie entflohen ist. Vielleicht wusste sie gar nicht, wo sie hin will. Vielleicht wollte sie es nicht sagen. Vielleicht konnte sie es nicht sagen. Vielleicht war wirklich die Hauptsache, ich vermute es, einfach nur weg. Aber Gott bohrt auch nicht tiefer jetzt. Sie hat ja einen gewissen Teil Mitschuld an ihrem Ergehen. Dieses Bekenntnis ist also wirklich auch ein Schuldbekenntnis, denn erstens hätte sie nicht fliehen müssen, aber zweitens hat sie ja auch dazu beigetragen, dass ihre Herrin mit ihr nicht mehr gut umgegangen ist. So ist das ja in unserem Leben auch immer wieder. Im Grundsatz sind ja die anderen schuld. So, und wenn die nicht wären, dann wäre auch alles gut. Deswegen kommen wir aus vielen Problemen ja auch nicht raus, weil wir die Ursache an der falschen Stelle suchen. Ja, ihr war wirklich übel mitgespielt worden, in vielerlei Hinsicht. Sie wurde so gesehen auch missbraucht für die Zwecke des Ehepaars, dem sie gehörte. Ja, eine blöde Geschichte in unserem Leben, dass wir immer auch wieder davon abhängen, was andere mit uns machen. Das stimmt. Und doch hat sie da selber gehörig mitgewirkt an ihrem jetzigen Ergehen. Und das Wort, das im Hebräischen jetzt verwendet wird von ihr, dafür, du bist ein Gott, der mich sieht, das hat ein sehr breites Spektrum an Bedeutung, kann anschauen heißen, wahrnehmen, hören, spüren, empfinden, erfahren, erleben. Und ich vermute, dass sie das auch ausdrücken wollte. Du hast mich wahrgenommen, denn Gott guckt jetzt, guckt sowieso in ihr Leben, aber guckt jetzt auch ganz in ihr Leben. Sie bekennt ihm, was los ist, und sie merkt, er weiß wirklich Bescheid. Was ist das für ein Moment in unserem Leben, wenn wir entdecken können, ich bin vor Gott wie ein offenes Buch. Ich sage ihm das immer wieder im Gebet, ach Herr, vor dir bin ich sowieso wie ein offenes Buch. Du weißt ja, wie es in mir aussieht. Dann sage ich auch manchmal, es ist auch nicht unsinnig, Gott will ja uns hören und nicht nur Informationen, die er da denkt selber. Aber wenn man das entdecken darf, Gott weiß ganz genau, was mit mir los ist. Auch jetzt, die Lage, in der du dich jetzt befindest, die hat Gott tatsächlich vor Augen. Vielleicht zuckst du zusammen, vielleicht freust du dich darüber. Vielleicht weißt du noch nicht, was du damit anfangen sollst. Das mag ja sein. Aber Gott weiß ganz genau, was los ist. Dem machen wir nichts vor. Auch all die Influencer nicht. Der traut unseren Selfies nicht. Der guckt dahinter. Der guckt richtig rein. Das ist ein echter Hingucker. Und jetzt gibt er zunächst eine Antwort, wie sie weitermachen soll. Nämlich, geh wieder zurück. Wenn Gott wirklich weiß, was mit mir los ist, dann müsste er doch jetzt meine Verhältnisse ändern. Er kann mich doch nicht in dieser Lage lassen, denn die anderen und auch die Verhältnisse, in denen ich lebe, sind schuld daran, dass es mir so schlecht geht. Das denken wir. Manchmal ist es auch so. Gott kann auch Verhältnisse ändern. Wir lesen in der Bibel laufend davon. Aber ich kann dir versprechen, wenn du wirklich Gutes in deinem Leben erleben willst und Veränderung erleben willst, dann warte nicht auf die Veränderung der Verhältnisse. Gott sagt, geh wieder zurück. Denn da gehört sie eigentlich hin. Das war ihr Platz. Gott diskutiert mit ihr nicht über Sklaverei und alles. Später haben sich Christen für die Abschaffung der Sklaverei eingesetzt, interessanterweise. Jahrtausende später. Aber darüber diskutiert Gott mit ihr nicht. So wird mit uns auch nicht über alles diskutiert, was man irgendwie auch anders sehen könnte. Gott geht mit uns den nächsten Schritt, der zu gehen ist. Und das ist für Hagar, geh wieder zurück. Boah. Was auch immer sie dabei empfunden hat, wir wissen es nicht. Aber wir können das aus unserer Lage vielleicht wissen. Wir wollten doch nur weg und jetzt sollen wir wieder hin. Ja, hilft denn Gott gar nicht? Und da ist jetzt dieser Bericht so spannend. Deswegen empfehle ich euch, das nochmal anzugucken in Ruhe. Sie geht trotzdem völlig anders aus dieser Begegnung heraus. Das ist unfassbar. Gott verspricht ihr, dass aus ihrem Sohn ein großes Volk werden wird. Von dem werden später die Araber abstammen. Wird wirklich Bedeutung erlangen. Das heißt, dieser Mutter wird zugesagt, für dein Kind wird gesorgt. Wahrscheinlich sollte sie unter anderem auch deshalb zurückgehen. Denn der Vater hat für dieses Kind zu sorgen. Das würde dieser Vater, der Orientale, auch immer tun. Es war also auch ein Weg wieder in die Sicherheit, in die Versorgung hinein. Aber vor allem sagt sie jetzt, wo sie das so von Gott erfährt und merkt, er kennt mich und er sorgt für mich, sagt sie, du bist ein Gott, der mich sieht. Sie nennt den Brunnen sogar so, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, an dem sie da, diese Wasserquelle, an der sie da gefunden wurde vom Engel, und macht sich damit ein Denkmal, dass sie immer wieder daran denken kann. Hier ist mir Gott begegnet. Und jetzt geht sie verändert in ihre alten Verhältnisse. Ich glaube, so ist das in unserem Leben meistens der Weg. Nicht immer, wie gesagt. Meistens. Gott holt uns nicht aus allem raus. Als ich Jesus Christus kennenlernte vor 30 Jahren, hätte ich gesagt, Gott tut Wunder und ändert alles und so weiter. Habe ich auch erlebt. Aber nach 30 Jahren sage ich das nicht mehr. Es hat sich tatsächlich verändert. Ich glaube, meistens holt Gott uns nicht raus, sondern er kommt mit uns in unsere Verhältnisse hinein. Und es ist alles wie vorher eigentlich, aber für diese Frau ist alles anders. Denn sie weiß, Gott ist mit mir da. Er sieht mich. Er sieht mich wirklich. Er nimmt mich wahr. Er kann spüren, was ich fühle. Er kann schmecken, was ich schmecke. Er kann riechen, was ich rieche. Er kann empfinden, was ich empfinde. Das hat er ja noch umso deutlicher gezeigt, als er dann Jahrtausende später in seinem Sohn Jesus Christus Mensch geworden ist. Da hat Gott gezeigt, ich weiß wirklich, wie es dir geht. Ich schlüpfe in deine Haut. Ich ziehe mir deine Schuhe an. Und darin verändere ich alles. Weil wir Menschen, und das beobachten wir ja in der Weltgeschichte immer wieder, nicht erst jetzt, aber jetzt auch wieder, weil wir Menschen zu Unmenschen werden, ist Gott Mensch geworden. Weil wir Kriegstreiber sind, ob das nun im Großen ist, gerade in der Ukraine, in Afghanistan, wo auch immer, beim Aufstände niederprügeln, im Iran, wo auch immer, weil wir Kriegstreiber sind, oder ob es eben in unserer kleinen Welt ist, wo sich Nachbarn nicht verstehen, wo sich Familien nicht verstehen. Weil wir Kriegstreiber sind, wird Gottes Sohn zum großen Friedenmacher und kommt in unsere Welt und macht Frieden. Gott sieht dich. Und das Interessante ist, er begegnet dieser Frau durch einen Engel, durch einen Boten, heißt es eigentlich wörtlich. Die sind ja nicht immer mit Flügeln da unterwegs, werden manchmal gar nicht als Engel erkannt, wenn wir das in den biblischen Berichten wahrnehmen. Er schickt auch uns heute als seine Boten los, als Menschen, die Jesus Christus kennen. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, hat Jesus gesagt. Nachdem uns Gott als Mensch begegnet ist, also wirklich runtergekommen ist zu uns und für uns und für unsere Schuld an sein Kreuz gegangen ist und sie getragen hat. Er macht uns tatsächlich frei. Nicht immer von den Verhältnissen, aber er macht uns frei von unserer Schuld, von unserer Last, weil er uns trägt. Ich habe das als Lappalie, das ist eine völlige Lappalie, deshalb nochmal Fußball, deswegen habe ich auch damit angefangen, das als Lappalie tatsächlich im letzten Jahr erlebt, beziehungsweise am Ende der Saison, sogar noch Mitte des Jahres und vom Jahr vorher schon angefangen. Ich habe da ja so eine Mannschaft, die noch ziemlich zusammengeblieben ist, da sind zwar ein paar weggegangen in höhere Vereine, aber viele von den guten Spielern sind noch da. Das hat man eigentlich hier auf dem Dorf bei uns nicht so. Habe deshalb mich auch immer darum gekümmert, dass die auch gute Gegner haben, gut Fußball spielen können. Wollte gerne aufsteigen, man muss immer wieder da anfangen, wo die Mannschaft vor einem gespielt hat und so. Ist ein bisschen doof in Schleswig-Holstein, Hamburg ist das anders. Da kann man mit einer Mannschaft auch mal laufend aufsteigen. Wir müssen alle zwei Jahre wieder von vorne anfangen. Und nun waren wir ja aufgestiegen, Aber das wusste ich nicht. Aber ich habe nur gewusst, wir müssen aufsteigen. Ich kann mit diesen Spielern nicht nochmal in der Klasse spielen, in der wir jetzt gespielt haben. Das geht nicht. Die brauchen nicht 20-0 irgendwie Spiele gewinnen oder 15-0 immer oder so. Das ist Unfug. Wir müssen höher. Und habe für mich als Trainer und im Wunsch, die Jugendlichen sich entwickeln zu lassen, schon ziemlich unter Druck gestanden. Und spreche ja über alles mit Jesus, auch über diese Fußballmannschaft. Ich glaube auch, dass er mich da hingeschickt hat. Und dann habe ich ihm das irgendwann so geklagt. Ich habe gemerkt, wie mich das auch negativ bewegt. Und dann war mir das im Gebet, dass er sagt, Matthias, nun bleib mal ganz ruhig. Das wird schon alles gut. Da waren viele verletzt und so irgendwie lief es nicht so gut erst. Und am Ende der Saison war es tatsächlich so, dass wir fast alles, wo wir angetreten sind, gewonnen haben. Nur den Landespokal, der eigentlich ein paar Nummern zu groß für uns ist, haben wir im Endspiel als Zweiter abgeschlossen. Alles andere haben wir gewonnen. Man muss jetzt keinen Erfolg haben mit Gott. Nur für mich war es tatsächlich in dem Fall damit verbunden, dass wir dann auch aufsteigen können und so. Und das war für mich so ein Erlebnis, ja, Gott sieht auch das. Nicht nur das Berufliche, nicht nur das Familiäre, sondern auch solche Nebensachen hat Gott in der Hand. Und jetzt möchte ich etwas erzählen. Es ist ein bisschen seltsam, weil ich es nicht selber erlebt habe. Aber was ein Freund von mir erlebt hat, jetzt gerade in der letzten Woche im Gottesdienst. Es passt einfach so ausgerechnet, dass ich kurz euch daran Anteil geben würde. Ich kenne ja gar nicht alle Details. Da hat in einem Gottesdienst jemand erzählt, dass ihr tatsächlich ein Engel begegnet ist. Diese Frau hatte eine ganz schlechte Erfahrung gemacht, neben vielen anderen schlechten Erfahrungen, die sie gemacht hat, und musste mit dem Zug nach Hause fahren noch und hat sich vorgenommen, jetzt werfe ich mich vor die Bahn. War völlig am Boden zerstört. Und hat sich das vorgesetzt und der Zug fährt ein und sie geht dem Zug entgegen, völlig konsterniert, und will im richtigen Moment, im letzten Moment, dann jetzt auf die Gleise springen. Und plötzlich steht ihr, und sie sagte das so, weil sie es dann irgendwann entdecken konnte, ein Engel im Weg. Der stellt sich ihr in den Weg. Und er guckte sie so liebevoll an, dass sie plötzlich sich geschämt hat, dass sie diesem Geschenk Gottes, das er ihr mit ihrem Leben gemacht hat, ein Ende setzen wollte. Und von da an hat sich für diese schon glaubende Frau, aber völlig verunsichert und am Boden zerstörte Frau, hat sich nochmal alles verändert. Davon erzählte die ganz stockend in diesem Gottesdienst. Das Interessante ist, als mein Freund sie anrief, ob sie das erzählen würde, ja, das ist ja öffentlich erzählt, deswegen kann ich es sagen, wusste er nicht, dass sie einige Wochen vorher Gott darum gebeten hatte, dass sie das doch irgendwann ihrer Gemeinde mal erzählen könne. Und er sagte ihr dann, ja, du kannst ja mal drüber nachdenken, du musst mir jetzt keine Antwort geben. Die Antwort weiß ich schon, sagte sie. Ich mach das. Es fiel ihr nicht leicht, das zu erzählen. Das wäre an sich schon eine großartige Geschichte, finde ich, die uns Mut machen kann, auch für uns zu glauben, dass Gott auch die, die ganz unbedeutend sind, sieht und für sie da ist. Nun sitzt in diesem Gottesdienst ein Mann, der seit kürzerer Zeit erst in dieser Gemeinde ein- und ausgeht. Und dieser Mann hat beim Bericht dieser Frau Tränen in den Augen, dem laufen die Tränen runter. Und neben ihm sitzt eine Frau, die das sehr beschäftigt und die sich Sorgen macht und die sich überlegt, was mache ich denn jetzt für diesen Mann und so, wie, was ist denn mit ihm los? Und sie beschließt, sie betet für ihn. Schließt die Augen und betet und sieht plötzlich, wie ein Engel vor diesem Mann steht. Denkt man sich, kann man sich ja einbilden. Sie hat das meinem Freund in einer E-Mail geschildert hinterher. Das wusste er während des Gottesdienstes gar nicht. Sie wollte ihm nur sagen, was dieser Gottesdienst unter anderem ausgelöst hat. Und ihr war damit klar, dass Gott ihr deutlich macht, brauchst dir keine Sorgen machen, um den kümmere ich mich. Sie kann das Gesicht dieses Engels beschreiben. Hat sie ganz genau gesehen. Und sie hat dann die Augen geöffnet und nochmal wieder geschlossen, um zu gucken, ob er dann auch noch da ist. Und er war sofort wieder da. Schon spannend. Es geht also, und darum erzähle ich das, in dieser Welt vieles ab, wovon wir nichts mitbekommen, ihr Lieben. Und deine Lage mag dir aussichtslos vorkommen oder auch nicht. Unabhängig davon. Du kannst davon ausgehen, Gott hat alles im Griff. Und er ist da. Und er wird sich um dich kümmern, denn Gott ist der Gott, der dich sieht, der dich wahrnimmt, der dich ganz genau kennt, der mit dir umzugehen weiß und auch weiß, was du brauchst. Alles, was ich noch gerne erzählt hätte, lasse ich jetzt, denn wir sind am Ende dieser Predigt. Hagar geht in ihr Sklavenverhältnis zurück, dahin, wo sie vorher war, und doch ist alles anders. Du kannst dahin gehen, wo du bist, in dieser Woche. Und kannst wissen, du bist von Gott und bei Gott angesehen. Ich habe das für mich so formuliert, Gott durchschaut mich, aber er schaut nicht durch mich durch. Du kannst dich vor ihm öffnen und dein Leben vor ihm ausbreiten mit allem, was darin ist. Und wenn es dir hilft, such dir gerne auch Menschen dazu, denn Gott vermittelt das so gerne durch seine Boten, dass er dich sieht. Er macht sich gerne mit dir auf den Weg. Er macht dich frei in allen Verhältnissen. Entweder ändert er manches oder er lässt es so, wie es ist und ist mit dir dort.